Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserer Sendereihe mit dem Thema Die redende Alleinheit, das Wort des universalen Schöpfergeistes. Wir fahren heute fort mit der 12. Lesung aus dem gleichnamigen Buch. Es ist ein kosmisches Lehr- und Lernwerk aus der Schule der göttlichen Weisheit, zusammengestellt anhand von Gesprächsrunden mit Gabriele, der Prophetin und Botschafterin Gottes in unserer Zeit. Liebe Mitmenschen, bei allem, was wir in den bisherigen Sendungen hören und lernen durften, zum Beispiel über die siebendimensionale Seinsschöpfung, über Gott, den Alleinen, die übergeordnete Intelligenz, den freien Geist, der die Liebe ist, oder über das Prinzip Verbinde und Sei, über die Allkommunikation und vieles andere mehr, geht es bei unserem Thema immer wieder um eine Bewusstwerdung in Bezug auf unseren Umgang mit der Natur und mit den Geschöpfen Gottes, den Tieren, die unsere kleinen Brüder und Schwestern sind. Wenn Sie eventuell Ihr Buch zur Hand haben und mitlesen möchten, es geht weiter ab Seite 221 unter der Kapitelüberschrift Beim Spaziergang in Wald und Flur sucht der Mensch Erholung und betritt dabei die Wohnstätten seiner Mitgeschöpfe.
Selten denkt der Spaziergänger, der Wald und Flur aufsucht, darüber nach, dass er mit all seinen Gedanken, Wünschen und der Gleichgültigkeit den Tieren und Pflanzen gegenüber deren Wohnbereiche betritt. Pflanzen, Blumen, Kräuter, Gräser, Sträucher und Bäume sind Lebewesen, denen ähnlich wie dem Menschen der Lebensodem des Alleinen zuströmt. Das Wissen, dass der Mensch mit unterschiedlichen Motivationen und Motiven in die Wohnstätten seiner Tiergeschwister und in die Aufenthaltsorte vieler Pflanzenarten buchstäblich eindringt, ist für viele Menschen eine ganz neue Sichtweise. Unter Umständen lässt das so manchen Spaziergänger aufhorchen, der Wald und Flur betritt, dem meist nicht bewusst ist, dass er sich ähnlich verhalten sollte, wie man es bei einem Besuch von Gästen in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus erwartet. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ein Besucher, der des anderen Wohnung oder Haus betritt, Rücksicht auf dessen Eigentum nimmt. Wie verhalten wir Menschen uns in Bezug auf die Wohnbereiche und Wohnstätten der Tiere und Pflanzenwesen? Was nehmen wir bei unserem Spaziergang in Wald und Flur mit?
Viele Spaziergänger suchen die Ruhe des Waldes auf, um eventuell dem aufgewühlten Gemüt Erholung und Beruhigung zukommen zu lassen. Doch kann unser Spaziergang eine Erholung sein, wenn wir trotz guter Vorsätze mit vielen Gedanken in den Wald und über die Fluren gehen, womöglich mit unseren Mitspaziergängern diskutieren, lautstark lachen, viel lautes Reden und entsprechend gestikulieren, um uns auf diese Art und Weise vom Alltagsstress abzulenken? Erholung kann dies nicht sein. Es ist Ablenkung. Ohne Zweifel. Der Wald spendet Ruhe. Die Felder liegen in Frieden da. Der Spaziergänger mit seinem gegebenenfalls ungezügelten Gehabe ist offensichtlich ein Störenfried, der in die Wohnbereiche von Lebewesen eindringt und dort die Bewohner von Wald und Feld in Angst und Schrecken versetzt. Wenn daraufhin die Tiere die Flucht ergreifen, dann wundert sich manch einer. Nicht der Wind oder der Regen haben die Tiere aufgeschreckt und aus ihrer Unterkunft vertrieben, sondern das ungezügelte Gehabe des Menschen. Auch Pflanzenwesen, die standortbezogen sind, die vor den Menschen nicht fliehen können, zittern vor der geballten Flut von menschlichen Gedanken und vor dem lauten Gerede, auch vor deren Verhaltensweisen.
Sollten Sie von diesem kurzen Bericht, dass Tiere und Pflanzen auch ein gewisses Recht auf Ruhe haben, nicht überzeugt sein, dann denken Sie an Ihr persönliches Zuhause. Was würden Sie sagen, wenn Ihr Besuch Ihre Wohnung oder Ihr Haus betritt und Sie sofort mit seinen aufgestauten Verhaltensmustern überfällt, überlaut lacht, mit schriller Stimme erzählt und kaum ein Ende findet? Manch einer denkt, der Vergleich mit den Wohnbereichen der Tier- und Pflanzenarten und unserem persönlichen Zuhause hinkt, denn es geht hier bloß um die Tier- und Pflanzenwelt. Täuschen Sie sich nicht. Tiere und Pflanzen sind um vieles sensitiver als ein Mensch, der nur sich selbst als das Maß aller Dinge sieht.
Erinnern wir uns an die Worte des Jesus von Nazareth. Er riet uns Folgendes, das natürlich auch hinsichtlich der Tier- und Pflanzenwelt gilt. Denn das ewige Gesetz ist die Alleinheit, die das Gemeinschaftsleben von Mensch, Tier, Natur und Mineral wäre. Jesus lehrte uns und das mit den heute geläufigen Worten wiedergegeben. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.
Eine andere Version, um zum Nachdenken anzuregen. Unmittelbar vor ihrem Haus versammeln sich Motorradfahrer, die erst den Motor abstellen und nach einiger Zeit wieder anwerfen, um anschließend mit Vollgas loszubrausen und das jeden Tag mehrmals. Sollten diese Vergleiche und insbesondere die Worte Jesu uns Menschen nicht nachdenklich stimmen, dann könnten wir uns eine Großstadt vorstellen, zunächst ohne Fahrzeuge und Straßenbahnen, also nur mit Menschen. Und Sie, wir, mitten in diesem Gewirr von lautem Gerede und Gelächter, also mitten im Lärm der Straßenpassanten, der in ihren Ohren dröhnt. Jetzt kommen noch die lauten Geräusche vieler Fahrzeuge hinzu. Das Ganze ist dann nur noch ein Krawall, ein Gepolter, Gelächter, Geschrei und Geschwätz. Für viele Menschen ist das ein Lärm, ein Tumult, dem man gerne entflieht. Doch das ist eben die Stadt der Menschen. Wenn wir dieses tumultartige Verhalten auf Wald und Flur übertragen, also auf die Wohnbereiche unserer Tiergeschwister, wenn also in Wald und Feld dasselbe ungezügelte, chaotische Treiben herrschen würde, dann würde manch einer seufzen und sagen, durch diesen Wald, über dieses Feld gehe ich nicht mehr. Das ist keine Erholung.
Liebe Mitmenschen, trotz dieser verschiedenen Vergleiche könnten Sie nun anführen, dass diese überzogen und nicht angemessen seien. Denn der Wald und die Fluren sind nicht die Großstadt. Deshalb entflieht ja manch einer der Großstadt, um eben in Wald und Flur Frieden und Erholung zu finden. Wie verhalten sich dort viele Spaziergänger? In vielen Fällen ähnlich wie in einer Großstadt. Was trägt der Spaziergänger, der mit geringer Selbstbesinnung durch den Wald und über die Fluren geht, in die Wohnbereiche der Tiere und der Pflanzenwelt hinein? Auch die Pflanzenwelt gibt Signale hinsichtlich der Verhaltensmuster der Menschen.
Was will uns Menschen das sagen, wenn die Tiere aus Angst fluchtartig das Weite suchen und die Pflanzen zittern vor dem ruhelosen Gebaren und Gehabe, eventuell sogar vor der Motivation des Spaziergängers, der durch Wälder und Felder streift und unbedacht über Wiesen und Felder geht und dabei unzählige Pflanzenarten niedertritt? Für den Spaziergänger ist es ganz normal, den Wanderweg zu verlassen, wobei unbeachtet so manches Pflänzchen nicht mehr zur blühenden Vollendung gelangt. Oder die Blume wird gepflückt, bevor sie sich ganz entfaltet hat. Nicht selten wird dabei der Wurzelballen mit ausgerissen. Dann, wenn die einzelne Blume oder Rispe nicht mühelos abzubrechen war. Der herausgerissene Wurzelballen wird dann achtlos in die Wiese oder auf das Feld geworfen.
Die Tiere finden in ihrem Zuhause, also in Wald und Flur, niemals wirklich Ruhe. Nie sind sie sicher, denn hat der lautstarke Spaziergänger den Weg nach Hause angetreten, dann schleicht bei Dämmerung der Jäger in den Wald, lauert dem Wild auf, bis es vor seine Flinte kommt, um es dann zu erlegen, gleich niederzuknallen. Tiere haben feine Sensoren, feine Antennen. Sie merken sehr rasch, wenn sich Fremdes bewegt. Tiere fliehen nicht, bevor sie sich ein Bild gleich Schnupperbild von der Lage und Situation gemacht haben, um zu ergründen, woher zum Beispiel das fremdartige Geräusch kommt. Hat sich ihr Bild aufgebaut, dann laufen oder gehen sie den Weg, der vom Bild ausgehend ihnen übermittelt wird. In vielen Fällen nützt das zum Beispiel der Jäger aus, um es hinterhältig zu erlegen. Oder das Tier wittert Gefahr und ergreift in seiner Panik die Flucht, ohne sich über ein geruchsgleich Schnupperbild orientieren zu können. Dabei läuft es oftmals auf die Gefahr zu, vor die Flinte des Jägers, der ihm nach weidmannsgerechter Art einen Schuss aus seiner Flinte verpasst. Ob das Tier tot ist oder nicht, für die Jäger ist es auf alle Fälle weidmannsgerecht.
Sollte das alles für manchen Spaziergänger als ganz normal angesehen werden, dann machen Sie sich folgendes Bild. Wenn Sie kurz vor dem Einschlafen sind, schreckt Sie ein Riesenknall auf, der aus dem nahegelegenen Wald kommt, wo ein Jäger eines unserer Tiergeschwister aus der großen Gemeinschaft der Familie des Schöpfergottes herausgeschossen, also erlegt hat. Unter Umständen ist es nur angeschossen, also verwundet, und irrt Stunden, gar tagelang mit unsäglichen Schmerzen umher, bis es elendiglich verendet. Das Tier zum Beispiel, eine Rehmutter oder eine Wildschweinbache, hinterließ eventuell Junge, die nun ebenfalls eines qualvollen Todes sterben, weil sie ohne ihre Mutter verhungern und verdursten müssen. Wie nennt man das? Hege und Pflege? Für viele Menschen ist das normal, weil sie an die Weisungen kirchlicher Doktrin glauben, dass Tiere gefühlsarm wären und keine unsterbliche Seelen hätten.
Sollten Sie durch die verschiedenen Darlegungen sensibler geworden sein und dies und vieles mehr vor Ihrem Wald- und Flurspaziergang überdenken, dann verstehen Sie so manches Tier. Wenn es das aufgestaute Gemüt eines erregten Menschen erschnuppert und entsprechend reagiert. Sollten Sie bei Ihrem Spaziergang ein Tier sehen, und sei es mit dem Fernglas, dem Sie kurz in seine Augen blicken können, und wenn es Ihnen dabei möglich ist, das Verhalten des Tieres wahrzunehmen, dann erfassen Sie dessen Situation und erahnen, warum es vor vielen Menschen die Flucht ergreift. Es ist ein trauriger Zustand, dass Tiere vor Angst und Schrecken die Menschen meiden, wo doch in ihren geistigen Anlagen die Einheit lebendig ist zwischen Mensch, Tier, Pflanze, Mineral, der Mutter Erde, in dem Gesamtbild des Alls.
Tiere wollen mit den Menschen sein, die sie schützen und bewahren sollen, denn wir Menschen sind ihre großen Geschwister. Wie verhält sich der Mensch den schutzlosen Tieren gegenüber? Er jagt sie im Wald und auf dem Feld, tötet hinterhältig das wehrlose Geschöpf. Er quält die Tiere auf die brutalste Art und Weise und schlachtet sie hin oder lässt sie töten. Das ist grausamer, widernatürlicher Tod. Es ist Mord an unseren Übernächsten, den Tieren, an unseren Tiergeschwistern. Wie gesagt, Tiere möchten zu den Menschen aufblicken, möchten mit ihnen leben, möchten ihre Freunde sein, wollen allerdings von Menschen nicht abgerichtet werden, wollen nicht zweckdienlich sein und nicht zur persönlichen Unterhaltung dienen. Sie wollen auch keine sogenannten Nutztiere sein. Sie wollen von Menschen nicht ausschließlich als nützlich und dienstbar verwendet werden, sondern mit ihrer Kraft den Menschen helfen und dienen. Tiere haben Bewusstsein und ebenso die Pflanzen, die Bäume und Sträucher, die Blumenarten, so auch die Steine, die Mineralien, denn alles lebt und was lebt, atmet den Odem des All-Einen.
Liebe Mitmenschen, wir lesen weiter unter der Überschrift: Wir lernen und üben, um uns bewusst zu werden, welch wertvolle Geschöpfe unter uns leben. Wir üben uns in der Betrachtung unserer Tiermitgeschöpfe ein. Konnten Sie bei Ihrem Spaziergang aus der Ferne ein Tier betrachten, das Sie noch nicht gewittert, also noch nicht erschnuppert und registriert hat, dann lassen Sie sein Wesen in Ihrem Gemüt wirksam werden. Stimmen Sie sich auf Ruhe ein. Atmen Sie einige Male tief ein und aus. Wenn möglich, schließen Sie kurz die Augen und nehmen Sie das Tier mit Ihrem Atem in Ihren Körperrhythmus auf. Das heißt, Sie atmen ein und nehmen das Bild des Tieres mit in Ihr Inneres auf. Lassen Sie das Bild des Tieres ohne Erwartungshaltung und in Demut vor dem Leben auf sich wirken. Mit der Zeit werden Sie erleben, dass das Tier aus seinem göttlichen Bewusstseinsstand Ihnen Frieden, Einheit und Gemeinschaftssinn zustrahlt, was nicht von dieser Welt sein kann.
Üben Sie sich in die Betrachtung Ihrer Tiermitgeschöpfe ein, aber auch in die Pflanzenbetrachtung, worüber wir noch hören werden. Durch diese Übungen, durch das Stillewerden, das bewusste Abschalten von unwesentlichen Gefühlen und Gedanken, um in den Wohnbereichen unserer Mitgeschöpfe gegenwärtig zu sein, werden Sie bald merken, dass Sie sensitiver werden und mit der Zeit ein Mitgefühl bekommen für das, was um Sie ist. Und wenn Sie öfter Ihre Mitgeschwister, die Tiere, in Wald und Flur aufsuchen, allerdings mit der Wertschätzung, die auch unseren Übernächsten, den Tiergeschwistern und allem, was Leben trägt, gebührt, dann erfassen Sie sehr bald, was tatsächlich Leben in der wahren Einheit bedeutet. Tiere lieben den Frieden und die Freiheit. Ihr geistiger Sinn beruht auf Einheit und Gemeinschaft. Sie wollen deshalb auch mit ihren großen Geschwistern sein, den Menschen. Sie spüren sehr wohl, wenn Menschen lernen, sie zu verstehen, in Demut und Achtung vor dem redenden All-Einen.
Liebe Mitmenschen, aus unserem Buch zur Sendung, dem kosmischen Lehr- und Lernwerk aus der Schule der göttlichen Weisheit, erfahren wir, Die Sinneswahrnehmung ist für die Bewusstseinsentfaltung von Bedeutung. Wir schulen uns. Eine große Hilfe zur rechten Bewusstseinsentfaltung ist der ausgewogene, ruhige Spaziergang durch den Wald, vorbei an Wiesen und Feldern. Behutsam sind unsere Schritte, denn wir lernen zu hören und zu lauschen. Wobei Hören und Lauschen zwei ganz unterschiedliche Gewichtungen in den Wahrnehmungsaspekten haben. Das Hören ist eine gewisse äußere Wahrnehmung. Das Lauschen hingegen ein inneres Erfühlen, ein inneres Kommenlassen dessen, was wir hören. Durch Üben und durch Selbstbesinnung erleben wir mit der Zeit eine für den Menschen kaum definierbare Verbindung. Durch Lernen und Üben erlangt man die Meisterschaft.
Bei unserem bewussten Spaziergang erfassen wir, dass uns die Natur Ruhe spenden möchte. Wir erfassen und erleben auch, dass alles Klang, Farbe und Form hat. Wir hören die Tonarten des Windes, der beim Herbst- und Winterspaziergang kalt sein kann. Im Frühling zeigt er sich als laues Lüftchen, unter Umständen mit lieblicheren Tönen, die den warmen Sommerwind ankündigen. Hin und wieder offenbart sich der Wind auch als Sturm, der einem Trommelwirbel gleicht. Wir hören das Plätschern eines Baches, das Zwitschern der Vögel und da und dort einen Tierlaut aus dem Wald. Die innersten Klänge, Bewusstseinsaspekte des Lebens nehmen wir selten wahr, weil wir den Unterschied zwischen Hören und Lauschen noch nicht gelernt haben. Denn die Unterschiede zwischen diesen beiden Wahrnehmungen können gravierend sein. Doch wir lernen.
Liebe Mitmenschen, das, was wir hören, also mit den Ohren vernehmen, ist das Äußere, das zu den dreidimensionalen Frequenzen gehört. Hingegen heißt Lauschen, mit dem äußeren Ohren wohl zu hören, doch das Gehörte mit unserer Atmung, dem Einatmen, nach innen auf unseren persönlichen Klangkörper zu legen. Mit dem Lauschen ist nicht das neugierige Erhorchen gemeint. Wenn Sie eine Orientierung brauchen, dann konzentrieren Sie sich auf Ihr zentrales Nervensystem. Wir versuchen umzuschalten vom Hören zum Lauschen, zur Wahrnehmung. Das Gleiche gilt für das Sehen und Schauen. Umschalten heißt immer erst einmal ruhiger werden, eventuell durch tiefes Atmen, bis sich unsere Gedankenwelt beruhigt hat, um das, was wir sahen, in uns aufzunehmen. Das ruhiger werdende Nervensystem zeigt es auf.
Das, was wir hören und sehen, ist für uns Menschen die äußere Sinneswahrnehmung. Lassen wir jedoch die tiefere Wahrnehmung des Schauens und des Lauschens zusammenfließen, was besagt, diese mit der Atmung in uns, in unseren Körper hineinzunehmen, um allmählich zu erspüren, dass sich ein stimulierendes Gefühl bemerkbar macht, das unseren Körperrhythmus verändert und uns Ruhe vermittelt. Daraus entwickeln sich einige Glücksmomente, die nicht von dieser Welt sind. Das könnten Aspekte innerer Wahrnehmung sein. Alles beruht auf Übung und Selbstdisziplin, auch im Alltag, in der Kontrolle unserer fünf Sinne. Versuchen wir, hören, lauschen, sehen und schauen in Übereinstimmung zu bringen, dann werden wir mit der Zeit sensitiver für die Wahrnehmung des Lebens. Dabei werden wir von Mal zu Mal ruhiger und unsere Wahrnehmungssensoren feiner. Daraus entwickelt sich das Verstehen, dass wir Menschen im Urgrund unserer Seele kosmische Wesen sind, aus der Großfamilie Gottes, in der die Allintelligenz wirkt und sich offenbart.
Lernen wir jeden Tag mehr, der Tier- und Pflanzenwelt Achtung zukommen zu lassen, dann erfassen wir allmählich, dass der Alleine, der redende Schöpfergott, der Lebensgeber und Lebenserhalter in allem und in allen ist, im Kleinsten und in der Unendlichkeit. Lassen wir Herz und Verstand von der folgenden schlichten Aussage erfassen. Im Kleinsten ist die Unendlichkeit und in der Unendlichkeit ist das Kleinste. Gott, der Schöpfer des Lebens, ist die Allliebe. Seine Liebe ist die Alldemut, die allem Leben gleichermaßen gilt und zuteil wird.
Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, wenn diese Worte in Ihnen, in uns allen einen Widerhall finden, dann werden wir sicher sehr gerne weiterlernen, um uns unserem Ziel zu nähern. Wir erinnern uns, was wir ganz zu Beginn unserer Sendereihe hörten. Das Ziel unseres Themas, die redende Alleinheit, das Wort des universalen Schöpfergeistes ist, dass wir, so wir es wollen, unser Leben auf das Höchste in uns ausrichten und dies Schritt für Schritt, um selbst zu erfahren und zu erleben, was Alleinheit bedeutet. Liebe Mitmenschen, die Schule der göttlichen Weisheit bietet uns dazu viele Hinweise und auch praktische Übungen, mit denen wir, jeder Einzelne, eigene Erfahrungen machen kann. Machen Sie also, wenn Sie möchten, das nächste Mal wieder mit. Wir werden uns dann gemeinsam auf einen virtuellen Spaziergang begeben, wobei wir zum Beispiel den Klangkörper eines Vogels in uns aufnehmen. Wir nehmen auch die Lebensform einer Blume in unseren Klangkörper auf. Wir lernen, dass alles in sich die Melodien des Alls trägt, denn alles gehört zur All-Symphonie. Machen Sie wieder mit? Wir freuen uns auf die nächste Stunde mit Ihnen und verabschieden uns für heute mit einem herzlichen Gott zum Gruß.